So, grüezi miteinander. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch da in Bülach sein darf. Ich habe einmal nachgerechnet, es könnte das 20-jährige Jubiläum sein. Also irgendwo so im 2003 habe ich das erste Mal bei euch da für Sie. Ja, die heutige Predigt hat den Titel Und vergib uns unsere Schuld, wie es schon angetönt wurde. Und ich gebe euch einmal einen Kurzabriss, aber verurteilt mich nicht, dass ich oberflächlich sei. Es ist ja so gewesen, also ich wechsle da von meinem Hochdeutsch in mein Schweizerdeutsch. Okay, bitte um Vergebung. Adam und Eva, also Gott hat dem Menschen ein Paradies gegeben, hat Adam und Eva dort hineingestellt und es war einfach, es gab die Sünde noch nicht in dieser Welt. Also die mussten jetzt, ja, und die haben ein Gebot bekommen, oder? Ein einziges Gebot und das Gebot heißt, ihr dürft von allen Früchten und von allen Bäumen essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis. War eigentlich einfach, aber sie haben dagegen verstoßen. Zur Zeit des Mose, nach dem Auszug aus Ägypten, gab Gott dem Mose die 10 Gebote. Es sind schon 10, oder? 10 Gebote. Und ja, die Menschen verstießen gegen diese Gebote. Und um sich mit Gott zu versöhnen, brachten sie Dankopfer, Schlachtopfer. Also Tiere mussten sterben. Blut musste fließen, man kann es nur so. Und dadurch ja, haben sie Vergebung erlangt. Dann kam Jesus Christus auf die Welt und wir müssen uns fragen, es ist eine stark vereinfachte Schilderung von mir jetzt. Aber die Frage ist ja, warum kam Jesus Christus zu uns auf die Welt? Also, um die Welt zu erretten. Alles richtig, oder? Alles richtig. Aber der Kern heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nicht? Das ist das Kernanliegen Gottes. In seiner Beziehung zu uns. Er liebt uns und er hat gesehen, wie die Menschen verloren sind und er schickt uns seinen eingeborenen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also durch ihn die Sündenvergebung erfährt. Und wir haben es heute schon gehört, dieses Kernanliegen wird nirgends so stark betont wie im Ostergeschehen, Matthäus 26, 28, Kapitel 26, Vers 28, haben wir gehört, das ist mein Blut, also bei der Einsetzung des Abendmahls, das ist mein Blut des neuen Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Das ist das Kernanliegen. Liebe Geschwister, Vergebung beschäftigt mich. Vergebung beschäftigt mich. Ich muss immer wieder um Vergebung bitten. Meine Frau, meine Kinder, meine Kollegen, Freunde und vor allem natürlich Gott. Nun ist es vielleicht nicht so, dass ich da 20 Mal pro Tag jemanden um Vergebung bitten muss, aber doch immer wieder. Es befreit. Hab ich schon gehört. Es befreit. Es befreit zu vergeben, es befreit Vergebung zu erhalten. Es macht die Gedanken und den Blick frei auf Jesus, den himmlischen und den himmlischen Vater. Als Ingenieur, das Wissen kennt mich ja schon, habe ich schon mehrfach vorgestellt, als Ingenieur habe ich den Drang, in Themen, die mich bewegen, Ordnung und Struktur zu bringen. Und so erging es mir auch mit den Aspekten von Sünde, Schuld Buße, Vergebung. Also eine typische Schott-Werner-Predigt. Die Voraussetzung dafür ist zu erkennen, dass Gott uns restlos vergibt, wenn wir ihn aufrichtig darum bitten und erlebte Vergebung heil in unsere Beziehung mit Gott, aber eben auch zu unseren Mitmenschen trägt. Als Basis der heutigen Predigt habe ich die folgenden Stellen gewählt. Matthäus Kapitel 6, die Verse 12 und 14 und 15. Diesen Zusammenhang zwischen dem Vers 12, 14 und 15 war für mich eine Offenbarung. Mit meinem, sage mal, katholischen Hintergrund ging das so von, ja, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und dann heißt es im Vers 14 und 15, und das habe ich immer übersehen, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, da heißt nämlich, denn wenn wir, das ist nicht mehr Teil des Unser Vater, oder? Das ist nachher. Denn wenn wir den Menschen ihre Verfehlungen wenn ihr den Menschen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Also es ist eine Bedingung daran geknüpft. Und Jesus verstärkt das noch. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Also das war ein Aha-Effekt für mich. Weil im katholischen Umfeld betet man das Vaterunser, genau wie wir das hier auch tun, oder? Aber eigentlich eben, was danach kommt und auch was übrigens davor steht, oder ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, dass sie erhört werden, wenn sie viel reden, nicht? Also über das hat man eigentlich in meinem früheren Umfeld nichts gehört. Für mich war das ein Aha-Effekt. Und der andere Teil ist noch, den machen wir gleich fertig, Matthäus Kapitel 18, die Verse 21 und 22. Ich lese vor. Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Nun, 70 mal 7 mal, oder? Ja, kann man ausrechnen, ne? Das sind 490 mal. Also ist auch eine endliche Zahl. Aber man muss da aufpassen, nicht? Weil wenn man bedenkt, welche alleingestellte Bedeutung die Zahl 7 im jüdischen Glauben hat, dann bedeutet es 7 mal 70 mal, es gibt keine Grenze. Nicht? Also 7 mal 70 mal ist keine zahlmäßige Grenze. Der Vergebung geht natürlich ein anderes Wort voraus. Die Bibel nennt es Sünde. Wäre da keine Sünde, so bräuchte es auch keine Vergebung. Ist eigentlich logisch. Da aber Sünde jeweils immer Schuld mit sich bringt, braucht es jemanden, der diese Schuld sühnt. Und das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der stellvertretend für alle unsere Sünden auf sich lud und am Kreuz von Golgatha sühnte. Kein geringerer als der Sohn Gottes gab sein Leben als Sühnemittel für die Sünde dieser Welt, für deine und für meine Schuld. Noch einmal Matthäus 26, Vers 28. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Vergeben ist das Kernanliegen in Gottes Beziehung zu uns. Jesus stellt die Vergebung in den Mittelpunkt seiner Botschaft. Jesus sagt in Matthäus 20, 28, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben für die Erlösung vieler. Immer das gleiche Thema. Na gut, also jetzt fangen wir mit der Struktur an. Und schauen wir mal, in welchem Beziehungsnetz spielt sich denn das ab? Gott, ich und der Nächste, also Bruder oder Schwester. Ich freue mich aufrichtig für jeden Menschen, der in einem gläubigen Elternhaus aufwachsen durfte bzw. darf. Ich selbst gehöre zu den vielen anderen in der Jugend und im jungen Erwachsensein immer ja, im Widerstreit mit Gott und diffus, aber nicht mit der nötigen Energie, auf der Suche nach ihm, eben nicht mit der nötigen Konsequenz. Ich danke Gott, dass er mich am Leben erhalten hat, so dass ich mich etwa vor 34 Jahren bekehren konnte. Mir wurde vergeben, ich bin rein geworden und ich freue mich darüber. Preis den Herrn. Was wäre geschehen, wenn Gott mich früher abberufen hätte? Wo wäre ich heute? Jesus hat für meine Sünden am Kreuz gebüßt und er hat mich mit offenen Armen aufgenommen, als ich mich für ihn entschied und ihm mein Leben anvertraute. Mir ist Vergebung widerfahren. Ich konnte meine Sünden nicht ungeschehen machen. Das können wir nicht. Und das meiste konnten wir auch nicht wieder gut machen. Das macht aber die Gnade der Vergebung aus, dass wir unsere Verfehlungen Jesus hinlegen dürfen. Weil aus eigener Kraft können wir ohnehin nichts tun. Die Jünger Jesu baten den Meister, lehre uns beten, Herr. Und Jesus gab ihnen das für mich schönste aller Gebete mit, das unser Vater. Wie erwähnt nach Matthäus 6, Vers 12, beten wir darin und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dieser Zusammenhang der Bitte um göttliche Vergebung mit der Fähigkeit, unsererseits selbst zu vergeben, ist Jesus so wichtig, dass er ihm im Anschluss an das eigentliche Gebet, welches ja mit Vers 13 zu Ende ist, in den Versen 14 und 15 zwei präzisierende Erläuterungen widmet. Also Jesus sagt uns ja, unser Vater, sagt er uns, dein Reich komme jetzt. Hätte er doch nach dem Vaterunser noch sagen können, ja, also, ihr habt gehört, oder dein Reich komme, was heißt denn das? Heißt das, wollen wir jetzt sofort und heute und gibt es noch etwas, wo wir Vergebung brauchen, oder? Okay, denk darüber nach. Und ja, unser tägliches Brot gib uns heute, habe ich euch gesagt, eben, heißt das jetzt tägliches Brot, also macht keine Vorräte, sondern die Vater wird auch jeden, das macht er nicht. Also was ich sagen will, in dem Vater unser gibt er einige Themen, nicht? Aber nur ein Thema greift er wieder auf, nach dem eigentlichen Vater unser. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Also für mich, ihr ahnt es, waren diese beiden Verse einfach eine Offenbarung. Wenn wir nicht fähig und willens sind, denen zu vergeben, die sich an uns schuldig gemacht haben, dann verlieren wir die Zusage von Gott, unsere Schuld ihm gegenüber vergeben zu bekommen. Und das müssen wir ganz klar sehen. Gott vergibt uns unsere Schuld immer, wenn wir ihn darum bitten. Aber er knüpft eine Bedingung daran. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und es ist ja nicht nur Gott, der diese Bestimmung gibt, sondern passen wir auf, wir werden heute am Schluss das Unser Vater beten, oder? Wir selber sagen das ja. Wir beten zu Gott und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Verstehen Sie, was ich meine, oder? Wir beten nicht einfach und vergib uns unsere Schuld. Und irgendwo hätte nur Gott noch gesagt, ja, aber nur, wenn du auch vergibst. Sondern wir sprechen das im Gebet. Also wir bitten Gott darum, aber nur so, wie wir selber unseren Schuldigern vergeben. Reue und Buße, der Unterschied. Ja, Schott Werner predigt. Mag sein, dass jemand unter euch das als Wortglauberei bezeichnet. Aber zwischen Reue und Buße gibt es doch einen Unterschied. Reue allein ist nichts und Buße ist alles. Reue, das ist etwas, wie das Wort sagt, dass ich bereue. Ja, in Form eines schlechten Gewissens, Reue, in Form des vorübergehenden Bedauerns, Reue, die nur einen Augenblick Tränen produzieren lässt, die das Gewissen einschläfert, die uns wieder ruhig schlafen lässt. Aber das hat nichts mit Buße und mit einer wirklichen Umkehr zu tun. Buße ist ein Gesinnungswandel. Sie ist mehr als nur ein guter Vorsatz, sondern sie bedeutet Sinnesänderung. Reue allein bewirkt nichts. Reue tut nichts. Nur Reue, die zur Tat schreitet, das ist ernstzunehmende Buße. Der gesamte Mensch macht, wenn er Buße tut, eine Kehrtwendung. Er sagt zu Gott ja und zur Sünde nein. Buße ist, wenn man etwas tut, nachdem man bereut hat. Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Ein verheirateter Mann lässt sich immer wieder mit anderen Frauen ein. Hinterher bereut er, was er getan hat, aber offensichtlich obsiegen immer wieder die Triebe über die Liebe zu seiner Frau und den Respekt vor Gottes Geboten. Hinterher ist leicht bereuen. Er bereut, er hat ein schlechtes Gewissen, fürchtet die Entdeckung. Aber die Reue allein bewirkt nichts. Wie viele haben exzessiven Alkoholkonsum hinterher bereut? Tag danach zum Beispiel. Aber es hält uns nicht davon, nicht uns, Entschuldigung, aber es hält sie, die anderen, oder? Es hält die nicht davon ab, bei Gelegenheit wiederum zu tief ins Glas zu schauen. Nein, da hilft Bereuen alleine nicht. Nur die Erkenntnis, gesündigt zu haben, und ich tue jetzt da nicht Wasser, Wein und so weiter, oder? Aber es ist schon so, ich meine, wir müssen unserem Körper Sorge tragen, nicht? Und dazu gehört eben auch, dass wir ihn nicht schädigen. Also wie weit ist übermäßiger Alkoholkonsum Sünde, oder? Weil wir damit unseren Körper, den Gott geschaffen hat, damit schädigen. Also nur die Erkenntnis, gesündigt zu haben, die Offenlegung unserer Schuld und die Bitte um Vergebung vor dem Partner und Gott sind der richtige Weg. Schon wieder so etwas, oder? Sünde und Schuld, der Unterschied. Also Sünde ist das, was ich gegen den Willen Gottes tue oder unterlasse. Der schuldhafte Ungehorsam, die Abwendung von Gott, der Verstoß gegen Gottes Gebote, das ist die Sünde. Sünde ist die Tat. Und Schuld ist die Folge der Sünde. Die Schuld geht weiter. Die Sünde, eine hoffentlich einmalige Sache, und dann die Schuld, die wir dadurch auf uns laden. Sünde zieht immer Schuld nach sich. Sünde geschieht, man kann sie nicht ungeschehen machen. Behandeln kann man nur die Folgen der Sünde, nämlich die Schuld, die aus der Sünde entsteht. Nehmen wir wiederum ein kleines Beispiel. Ich gehe in die Lidl, Coop, Landi, wo gibt's noch? Aldi, okay. Ich gehe in die Migros und stehle Waren im Wert von etwa 2000 Franken. Man erwischt mich und die Sache nimmt ihren Lauf. Natürlich werde ich die Waren zurückgeben müssen oder sie bezahlen. Aber damit ist es nicht getan, denn die Migros, die will noch 200 Franken für ihre Umtriebe. Und dann ist die Migros mal zufrieden. Damit habe ich aber nur den direkten Schaden gedeckt, nämlich die Schuld, dass ich gestohlen habe, die ist damit nicht erledigt. Darum kümmert sich dann der Staat. Gemäß Auskunft eines Richters, gefragt, dann wären 10 Tage bedingt, das könnte für einen Ersttäter hinkommen, und die Gerichtskosten. Nach einigen Jahren wird der Eintrag im Strafregister gelöscht. Das heißt aber nicht, dass dann nichts mehr drinsteht, sondern nur, dass bei einer Anfrage nichts gemeldet wird. Sollte ich wieder mal klauen, dann ist alles aktenkundig und wird gegen mich verwendet werden. Aber das solltet ihr ja nicht wissen. In unserer Beziehung zu Gott läuft es ähnlich, nur der Schluss ist anders. Gott erwartet von uns, wenn wir eine Sünde getan haben, den verursachten Schaden, sofern das möglich ist, wieder gut zu machen. Er erwartet auch, dass wir uns der irdischen Gerechtigkeit stellen. Aber da ist noch mehr. Wir haben ja gegen seine Gebote verstoßen. Wir haben gesündigt, wir haben Schuld auf uns geladen, Schuld Gott gegenüber. Wenn wir Buße tun, umkehren, Gott aufrichtig um Vergebung bitten, dann vergibt er uns Sünde und Schuld restlos. Er streicht sie nicht einfach durch, sondern löscht sie für immer. Wenn wir Vergebung von Gott erhalten, dann wird sie uns Gott nie mehr vorhalten. Gott ist nicht nachtragend. Vergeben und vergessen. Was habe ich den Eindruck, das ist unmöglich. Wir können Verletzungen und Kränkungen, die uns widerfahren sind, verarbeiten, aber wir können sie nicht ungeschehen machen. Sie sind da. Die sind im Gedächtnis gespeichert und wenn es notwendig ist, dann können wir das jederzeit abrufen. Die Frage muss also sein, wie können wir mit erlittenen Verletzungen beschwerdenfrei umgehen? Wie gehen wir damit um, ohne uns in Bitterkeit daran zu erinnern? Nun, es ist in der Tat möglich, dass wir Begebenheiten völlig aus unserem Bewusstsein verdrängen. Sie sind nicht mehr gegenwärtig. Wir haben sie ausgeblendet, aber sie sind noch vorhanden. Irgendjemand erinnert uns, durchaus unabsichtlich, also unabsichtlich, durch irgendeine Bemerkung. Oder wir blättern in alten Fotoalben. Also heute würden wir im Computer, im Browser die Foto anschauen. Oder? Also wir blättern in Fotoalben, wir lesen alte Briefe. Und plötzlich leben alte Erinnerungen, schöne und unschöne, wieder auf. Wir werden uns mehr oder weniger immer erinnern. Und besonders Erlebnisse, die uns tief verletzt haben, die uns gedemütigt haben, die bleiben in der Erinnerung haften. Sie lähmen unsere Aktivitäten und belasten Leib und Seele. Wie können wir also jetzt mit Erinnerung umgehen? Vergeben und Erinnern schließen einander nicht aus. Sie gehören zusammen. Die Frage ist nur, wie wir uns erinnern. Wenn ich vergebe, verlange ich keine Strafe mehr für das von mir erlittene Unrecht. Ich träume nicht mehr davon, dass ich mich eines Tages rächen werde. Damit werden mit der Zeit die Erinnerungen leichter. Die Bitterkeit verschwindet mit der Zeit. Darum muss bei der Verarbeitung von bösen Erinnerungen nicht die Zielsetzung sein, oh, das weiß ich nicht mehr, sondern mit dem Ziel erinnern, ja, aber unter dem Vorzeichen der Vergebung. Die Erinnerung plagt mich nicht mehr. Ich habe sie, sie plagt mich nicht mehr. Sie ist kein prägendes Element in der erneuerten Beziehung, die durch Vergebung auf eine neue Basis gestellt wird. Was ist mit unseren Gefühlen? Klingt brutal, aber unsere Gefühle sind für den Schritt zur Vergebung bedeutungslos. Ein Gehorsamschritt Gott gegenüber. Aber es ist für den Heilungsprozess natürlich wichtig. Also wir können Gefühle der Bitterkeit, der Eifersucht, der Rache nicht einfach totschweigen. Aber was können wir tun? Ja, wir können tun das, was Gott tut. Die Bereitschaft zu vergeben bedeutet, dass wir nicht an unseren Gefühlen festhalten, sondern dass wir neue Gefühle annehmen. Gott verändert unsere Gefühle. Zuerst kommt der Wille zur Vergebung und dann die Behandlung der Gefühle. Es ist klar, es ist glaubenssentimentaler Kitsch, wenn man meint, dass der Prozess der Vergebung selbst unter Glaubensgeschwistern einfach ist. Vergebung kann, wenn sie aufrichtig ist, sogar ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess sein. Und jetzt kommen so ein paar Fragen. Müssen wir vergeben, ohne dass der andere Buße tut? Also, ja, ich habe das persönlich einmal erlebt. Ein Glaubensbruder hat gesagt, ich vergebe dir. Und ich sage, oh, um was geht's? Also, ja, die Antwort ist ja, ja. Ja, weil Gott es will. Deshalb, nur deshalb. Vergeben ist ein Gehorsamschritt Gott gegenüber. Ich habe das schon erwähnt. Ohne Buße wird, also ohne Buße des anderen, oder, wird es zwar keine Versöhnung mit ihm geben, möglicherweise. Aber es hilft mir, freier mit dem Bruder über seine Schuld zu reden. Zweifellos ist es leichter zu vergeben, wenn der andere mir entgegenkommt. Ist der andere der Hauptschuldige, so wie wir eigentlich in der Regel annehmen? Und er bittet mich um Vergebung, dann fällt mir das natürlich viel leichter zu vergeben. Aber eine Bedingung ist es nicht. Die biblischen Aussagen stellen eine andere Verbindung her, nämlich die Forderung, dass unsere Vergebung unseren Schuldigen gegenüber von derselben Qualität sein soll wie die Vergebung, die wir von Gott erbitten. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Müssen wir vergeben, ohne dass der andere Buße tut? Jesus wurde von seinen Peinigern nicht um Vergebung gebeten. Aber dennoch bat Jesus seinen himmlischen Vater für sie: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also Vergebung ist nicht daran gebunden, dass der andere quasi seine Schuld erkennt, bekennt, zugibt. Oder? Also auch darin müssen wir unserem Herrn und Heiland folgen. Nicht vergeben ist wie ein Krebsgeschwür. Vergebung ist die Voraussetzung für die Befreiung und Heilung, sowohl körperlich wie auch seelisch. Vergebung ist die Voraussetzung für die Gemeinschaft mit Gott. Nicht vergeben ist zerstörerisch. Wie Krebs, anhaltendes Nichtvergeben stört Beziehungen und isoliert. Nicht vergeben, immer diesen Groll beibehalten, nicht? Das Sinnen, wie könnte ich mich rächen, oder? Da bin ich mit Stricken gebunden. Ich binde mich selbst mit Stricken. Das ist ein Joch Satans. Ich bin unfrei und in der Knechtschaft Satans. Gott verspricht uns durch sein Wort Befreiung und Heilung für Geist, Leib und Leben, wenn wir vergeben. Das reimt sich sogar. Entschuldigen ist nicht um Vergebung bitten. Entschuldigung. Oder wie es auf Neudeutsch heißt, sorry. Wie leicht sagt sich das? Um Vergebung bitten, vergib mir, was ich an dir getan habe. Das ist viel schwerer. Wenn man Schuld auf sich geladen hat, dann reicht eine Entschuldigung nicht. Obwohl in dem Wort Entschuldigung das Wort Schuld drin vorkommt. Entschuldigen tue ich mich, wenn ich jemanden auf den Fuß getreten bin. Wenn ich ein Glas umgestoßen habe. Wenn ich vergessen habe, jemanden telefonisch zurückzurufen. Hier muss ich in der Regel nicht um Vergebung bitten. Eine Entschuldigung erwartet in der Regel keine Antwort. Es ist ein einseitiger Akt. Anders bei der Vergebung. Nach meinem schuldhaften Verhalten meines Nächsten gegenüber bitte ich ihn um Vergebung. Bitte vergib. Und diese Bitte um Vergebung erwartet eine angemessene Antwort. Ich vergebe dir. Also nachdem man die Verfehlung bekannt hat und so weiter. Oder? Bitte um Vergebung. Und der andere, ich vergebe dir. Es kann aber vorkommen, dass der andere dir seine Vergebung nicht zuspricht. Kann passieren. Dann hast du den Gehorsamschritt Gott gegenüber, wenn deine Bitte um Vergebung aufrichtig ist und das Bekenntnis der Schuld vollständig war, hast du deine Pflicht gegenüber Gott getan. Gott verlangt nicht mehr von dir. Wir müssen gehorchen, also den anderen um Vergebung bitten. Aber ob er sie zuspricht, Gott tut den Rest. Kommen wir schon langsam zum Schluss. Was kommt nach der Vergebung? Wie kann... noch nicht, kommt später. Also, was kommt nach der Vergebung? Wie kann und soll eine Beziehung zum Bruder, zur Schwester weitergeführt werden, nachdem Vergebung geschehen ist? Müssen wir dann auf jeden Fall wieder ganz dicke Freunde sein? Engste Mitarbeiter sein? Muss der Vorsatz in Zukunft heißen, jetzt müssen wir daran arbeiten, dass wir in Zukunft eine ganz intensive Beziehung haben? Ich meine, dieser Anspruch ist überhöht und nicht selten der Ausgangspunkt für neuerliche Enttäuschungen und einen neuerlichen Konflikt. Wichtig ist, dass ich nach Vergebung den anderen einfach freigeben muss. Wir können jeder für sich und an seinem Platz ein Segen sein, aber gemeinsam sind wir vielleicht kein gutes Gespann. Dieser Zustand ist durchaus biblisch. Ich denke dabei an Paulus, der mit Barnabas und Johannes Markus harte Auseinandersetzungen hatte. Es ist aber Vergebung geschehen. Aber Paulus hat erkannt, dass es nicht gut ist, weiterhin in einem Team zu bleiben. Auf der nächsten Missionsreise waren sie nicht mehr zusammen. Aber es war die Missionsarbeit von Barnabas und seinem Team und die Missionsarbeit von Paulus und seinem Team, die waren sehr gesegnet. Jeder an seinem Platz. Wenn Gott nach einer Vergebung eine neue, tiefere Beziehung wiederum entstehen lässt, dann sollen wir dankbar dafür sein. Wenn nicht, dann nicht. Dann werde ich gut über den anderen reden, werde für ihn beten, aber ich werde keine überhöhten Forderungen an ihn stellen. Ein paar Gedanken zur Vergebung in der Gemeinde. Die Vergebung ist das Herzstück der Gemeinde Jesu, haben wir schon gesagt. Wo jeder Bruder dem anderen von Herzen vergibt, da können zwei eins werden im Gebet. Dann ist Jesus in ihrer Mitte. Die Vergebung ist ein Willensakt. Geht nicht automatisch, nicht? Muss man tun. Ist ein Gehorsamschritt. Und die ist nur dann langwierig, wenn wir ungehorsam sind. Was lange gehen kann, ist der Prozess zu erkennen, nicht? Bis die Schuld klar ist und wie wir nach der Vergebung wieder miteinander weitergehen, inklusive eben diese Heilung der Gefühle. Was sind kritische Punkte, die wir beachten müssen? Erstens, also es geht da speziell innerhalb der Gemeinde, nicht? Erstens einen dicken Strich ziehen. Das setzt voraus, dass die Schuld konkret angesprochen und vergeben wird. Sonst entstehen neue Spannungen. Nicht umsonst verlag die Bibel, dass Sünden korrekt genannt und nachher bewusst vergeben werden. Zweitens, Zeugen gesucht. Es ist gut, wenn die Schuld die ganze Gemeinde betrifft, dass es auch vor der Gemeinde bereinigt wird. Die Gemeinde soll Zeuge sein von Schuld und Vergebung. Wenn dann irgendjemand später auf die vergebene Sünde zurückgreift, dann steht ihm die Gemeinde entgegen und bestätigt, das ist vergeben. Darauf lassen wir uns nicht mehr ein. Nicht grübeln. Die Bibel verlangt nicht, dass beim Aufarbeiten von Schuld alles bis ins kleinste Detail geklärt werden muss. Sünde muss als solche erkannt werden, aber nicht die genaue Klärung der Schuld kann bereinigen, sondern die vergebende Liebe Jesu. Ein ganz wichtiger Punkt. Sünde ist ansteckend. Darum sollte nur so weit wie möglich über Sünde oder über eine besondere Sünde geredet werden. Jesus lehrt, dass die Schuld zuallererst im Kreis der direkt Betroffenen angesprochen werden muss. Erst wenn dies zu keiner Versöhnung führt, kann der Kreis bis auf die Ebene der Gemeinde erweitert werden. Das sagt uns Jesus in Matthäus 18, Verse 15 bis 17. Wir dürfen aber der Sünde nicht die Ehre antun, überall über sie zu reden. Und eben, fünfter und letzter Punkt hier, Vergebung nicht vergessen. Wir haben es gehört, wenn Gott vergibt, dann vergisst er es auch. Da haben wir gesagt, er streicht das durch, er hält uns das niemand mehr vor und so weiter. Vergeben, vergeben. Leider können wir das nicht so einfach, aber was vergeben ist, ist kein Thema mehr. Nur Befreite können von Befreiung reden. Jesus hat uns die Tür zur Befreiung weit geöffnet. Er sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er errettet werden. Lasst die Liebe Gottes in euer Herz. Verschiebt das nicht auf irgendwann, sondern tut es jetzt. Heute ist der Tag der Befreiung. Heute ist der Tag des Heils für dich. Wenn jemand unter euch ist, der heute noch um Vergebung bitten oder beten möchte, dann ist Gelegenheit dazu. Es gibt keinen schlechten Zeitpunkt. Oder? Es gibt halt für schlechte Sache nie einen guten Zeitpunkt. Wie jeden Sonntag sind Geschwister bereit, mit euch zu beten, unauffällig und diskret. In Jesu heiligem Namen. Amen.